und herzlich willkommen zur 146. Session von Pixeltherapie, eurer wöchentlichen Therapiesitzung rund um die Welt der Videospiele und warum wir sie so gerne zocken. Ich bin der David, a.k.a. Shindy, und bei mir wie immer der JRPG-Experte Chris Hexabär.
Spür mein Bastardsohn!
Heißt das so, oder was?
Es ist das offizielle Schwert von Cloud Strife, ja. Über den werde ich dir heute einiges erzählen, David. Und du musst eine Stunde hier sitzen und zuhören. Aber dafür gibt's dieses gemütliche Setting.
Ja.
Wir versuchen hier jede Woche, was Neues zu bieten. Nein, um ehrlich zu sein, der David war seit 5 Stunden, 6 Stunden, 7 Stunden schon moderieren. Und ich dachte mir, ich kann ihn jetzt nicht nochmal so auf einen Tisch zwängen, deswegen gibt es dieses gemütliche Setting heute.
Genau, also falls ihr gerade auf Spotify zuhört, schwerer Fehler, also nicht schwerer Fehler, immer noch alles richtig gemacht, aber schaut mal vorbei auf unserem YouTube-Kanal Pixeltherapie, einfach suchen, da findet ihr dann die Session mit Video. Ich finde, macht mehr Spaß mit Video,
sich das anzuschauen, anzuhören,
ja. ist irgendwie cooler.
Ich liebe es, das auf diese Art und Weise zu produzieren. Ja, ja. Und so gemütlich, vielleicht bleibt das so, vielleicht auch nicht, gebt uns Feedback, wenn ihr das seht, wo auch immer ihr das seht, ob euch dieses Setting gefällt oder das lieber mit dem Tisch, das so eher nachrichtenmäßiger wirkt. Ich glaube, für uns ist das bequemer, aber wir werden mal schauen, wie die Session läuft.
Ich habe schon Feedback bekommen von jemandem, der uns in meinem Auto hört, das heißt, der wird das Video nicht sehen, aber der hat gesagt, allein die Audioqualität ist jetzt so viel besser.
Wow, ja, also okay, vielen Dank.
Das ist ja schon mal cool, ja.
Wow, cool.
Chris, wir haben tatsächlich ein bisschen was auf der Agenda.
Ja.
Wollen wir mit Helldivers nochmal anfangen?
Ja, warte, ich reiß mal kurz hier im Studio unsere...
Ja, kann ich vielleicht, während du ein bisschen Gameplay im Hintergrund laufen lässt, kann ich vielleicht ein bisschen was erzählen. Ich bin jetzt tatsächlich bei Helldivers 2 mittlerweile, ich glaube, bei rund 50 Stunden, was immerhin 30 Stunden mehr sind als Suicide Squad. Nur habe ich für das ein bisschen mehr bezahlt.
Ja.
Und ich muss sagen, so langsam aber sicher merke ich eine gewisse, nicht Abnutzungserscheinung, aber so... Ich muss es jetzt nicht mehr 5 Stunden am Stück zocken und sagen, oh mein Gott, das ist so geil, ich kann nicht mehr aufhören. Ja.
The grind is real.
The grind is nicht real, würde ich sagen, weil ich habe im Endeffekt alles freigeschalten, was es gerade toll freizuschalten gibt. Mhm. Deswegen würde ich eher sagen, es ist jetzt gerade so angekommen, das Spiel, dass ich sage, ja, mal 1-2 Runden hier und da, das ist ganz nett, aber dann legst du es auch wieder weg.
Ja, genau.
Ich finde, aber ganz ehrlich, ich muss sagen, das ist ja auch total okay. Also das war ja hoffentlich klar, dass das jetzt nicht irgendwie, dass das jeden Tag 5 Stunden zockt. Das große Update war dann doch noch da mit den Max, mit den Robotern, falls du das mitbekommen hast.
Ja, genau. Also das ist mit ein Hauptgrund, warum ich mit dir nochmal über das Spiel sprechen will. Nicht nur, ich glaube, gestern oder irgendwann vor wenigen Tagen wurde bekannt gegeben, dass es sich 8 Millionen Mal verkauft hat, was absurd ist
das
für so ein
absurd.
Game. Absurd. Aber was wirklich genial ist, was ich erst jetzt wirklich verstanden habe, ist die nicht existente Marketingkampagne. Und damit meine ich eine Roadmap, die sie haben, aber nicht publik ist. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob du das gehört hast, aber es gibt einen Typen bei dem Entwickler Arrowhead, der diesen ganzen galaktischen Konflikt steuert, namens Joel. Wo immer du bist, Joel, du machst einen verdammt guten Job. Und dann introducen sie, so wie das, was wir jetzt gerade sehen, Fire Tornadoes und Meteor Strikes und eben da läuft gerade jemand mit einem Mac durch die Gegend, das habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Und dass du als Spieler nicht weißt oder generell als spielerische Gemeinschaft nicht weißt, was kommt, aber wenn dieser Joel oder wenn sich das Team dahinter entscheidet, oh, jetzt belegen wir diesen Sektor oder jetzt schicken wir mehr Gegner in diesen Sektor, raufen sich alle Leute über Social Media und über Foren zusammen und liberaten das 4-mal schneller als die Developer denken. Und ich denke, dieses nicht existente Public machen, öffentlich machen der Roadmap von den Überraschungen, die sie bereithalten, ist die Hälfte der Magie, dieser Post-Launch-Magie, die zum Beispiel spielen wie Palworld Field, das jetzt stark stagniert hat und Helldivers hält sich extrem überraschend gut. Also, stagniert wahrscheinlich gar nicht.
Ich glaube, was dieses Spiel so viel besser macht als jetzt zum Beispiel ein Skull and Bones oder halt auch ein Suicide Squad, die so viel Geld kosten, die auch in der Entwicklung viel, viel teurer waren im Endeffekt, ja, und dann trotzdem aber scheitern, ist, dass es dieses Spiel irgendwie geschafft hat. Und ich glaube, sowas kannst du nicht planen, das passiert einfach, dass es zu einem Meme wird.
Oh ja.
Also alleine auf Instagram und YouTube und TikTok und überall einfach dieses, diese dieser Propagandagedanke von irgendwie dieses gelenkte Demokratie und süße Freiheit und so weiter.
Ja,
das verbreitet sich wie ein Virus gerade und es gibt so viele Memes und Crossovers mit The Office oder Die Simpsons und was weiß ich was. Ich habe schon alles gesehen mit Helldivers und es ist so unglaublich gut und das ist die beste Gratiswerbung, die du haben kannst. Ja, also da kannst du, du kannst 500 Millionen Dollar in Marketing stecken, das kriegst du so nicht hin. Und das kostet die in Wahrheit keinen Cent. Also die haben damit wirklich einen Nerv getroffen und halt auch einfach, dass sie nicht sagen, okay, die Macs sind jetzt da, die sie übrigens toll steuern. Also auch da, sie haben es aber auch dann wirklich
Du hast die schon ausprobiert.
Ja, ja, die kann man ab Level 25, kann man die als Stratagem kaufen. Mhm. Ist natürlich ein Ding, was eine hohe Abklingzeit hat, aber wenn die dann da sind, du musst aufpassen auf den Mac, weil er ist sensibel, aber er kann auch extrem austeilen. Also der hat auf der einen Seite hat er dann so eine Raketenbatterie und auf der anderen Seite so ein Maschinengewehr.
Oh mein Gott.
Du kannst natürlich keine anderen Stratagems verwenden, wenn du drinnen sitzt und du kannst niemanden wiederbeleben. Also es muss ja auch irgendwie einen Nachteil haben. Aber in dem Ding, es macht ultra viel Spaß, ne? Also also das fühlt sich jetzt auch schon ein bisschen an wie Titanfall irgendwie, ja, wenn du dich an das noch erinnerst.
Ja, ja.
Ja, und jetzt kommen die Macs auch noch.
Es ist so krass, wie viele Spiele dieses Spiel abdeckt, ohne es wirklich zu wollen.
Ja,
also
ja, das passiert
nicht, dass du sagst,
so,
das ist eine straighte Kopie von Starship Troopers oder Terminator. Ich wette, wir sehen Sandwürmer, dann sagen wir, das ist wie in Dune.
Das wäre crazy.
Oder
ja, ja.
Titanfall und so weiter. Oder, keine Ahnung, irgendwelche Star Wars für Franchise gewesen.
Wie gesagt, was ich noch dazu sagen wollte, aber sie droppen diese Macs nicht einfach, sondern das ist ein Event. Ja, und da war dann auf einmal so, auf der Strategiekarte stand dann irgendwie so, unsere Roboterfabrik wird angegriffen auf Schieß mich tot.
Genau.
Wir müssen diesen Planeten befreien, bevor diese Macs in die Hände der bösen Roboter fallen. Und dann gratuliere, ihr habt diesen Planeten befreit, hier sind die Macs als Belohnung.
Mhm.
Und wir wissen, da kommt noch ganz viel, es ist ja schon Gameplay geleakt, unter Anführungszeichen, mit Macs, die auch Flammenwerfer haben und eine automatische Kanone. Das heißt, ich glaube, in Zukunft wirst du die Macs anpassen und designen können, ja.
Boah.
Es gibt ja auch so schon randommäßig Jeeps, die auftauchen. Das heißt, es wird auch bald Jeeps wie in Halo geben, wo du zu zweit, zu dritt drin sitzt und herumheizen kannst. Das heißt, es kommen mehr Fahrzeuge. Es ist jetzt schon der erste neue bezahlte Content gekommen mit einem neuen Warbound, wo du wieder drei Waffen freischalten kannst.
Bezahlt, aber nicht pay to win.
Nein, pay to win würde ich jetzt nicht sagen. Es sind schon drei sehr gute Waffen drinnen, die du natürlich nicht brauchst, aber das ist quasi der Battle Pass.
Ja.
Der bezahlte Battle Pass, so kann man sagen. Ich muss dazu sagen, ich habe mir geholt und das nicht mal wirklich mit einem schlechten Gewissen, weil ich mir denke, ey komm, ich habe so viel Spaß mit diesem Spiel gerade.
Mhm.
Da komm, da habt's die 10 Euro. Ist doch scheißegal.
Gut so.
Ja. Ja.
Und die alten, so wie ich das verstanden habe, was ich gelesen habe, ist, dass Battle Passes in anderen Games, wie zum Beispiel Destiny, verschwinden können. Dass du da als Spieler gezwungen bist, okay, jetzt Zeit zu investieren, zu grinden, weil das Ding, diese Armor könnte irgendwann mal weg sein. Das soll es dir nicht geben.
Ja, ja.
Von diesen drei Battle Passes, die es jetzt gibt, die bleiben angeblich und da wird nur hinzugefügt.
Ich bin sehr gespannt,
großartig,
wo das Spiel noch hingeht, aber ich glaube, das hat jetzt wirklich noch einen weiten Weg vor sich.
Oh ja.
Also aber einen positiven weiten Weg vor sich, weil es macht halt immer noch ultra viel Spaß und ich bin gespannt, wie es in einem Jahr, wie wir über Helldivers 2 reden werden. Aber nochmal, ich glaube wirklich, du kannst das nicht kopieren. Also ich glaube nicht, dass sich jetzt Warner Brothers das Ding anschaut und sagt so, das hätten wir machen müssen mit Suicide Squad, weil ich glaube, gewisse Dinge passieren einfach.
Mhm.
Und manche Dinge werden angenommen von den Leuten.
Interessant.
Und manche halt überhaupt
nicht. Habe ich noch eine Frage. Meinst du nicht, dass viele Entwickler sich besonders im Shooter-Segment etwas davon abschauen können? Ich gebe dir ein konkretes Beispiel. Die Battlefield-Serie ist eigentlich dahin, mehr oder weniger. Die letzten Teile waren furchtbar und seit Jahren fordern Spieler, dass Bad Company wieder zurückkommt. Mhm. Wäre sowas im Stil eines Bad Company, Squad-based, vielleicht nicht eben diese hilarious Moments, aber wäre das etwas, um zum Beispiel die Battlefield-Serie zu retten, wieder zu starken Wurzeln zu bringen? Oder ist dieses Spiel so unique, dass man das gar nicht kopieren kann? Weißt du, was ich meine? Ich denke mal, viele werden darauf schauen und denken, oh mein Gott, die Zukunft, die Squad-based, hilarious Moments und so weiter.
Ich glaube, diese hilarious Moments hast du ja auch im Battlefield. Also da
scheitert es eigentlich.
Also das hast du, die hast du bald mal in Multiplayer-Spielen, ja. Und diese Squad-Base, das hast du ja auch ganz oft. Ich glaube, was Helldivers besser macht, ist, dass Helldivers ganz genau weiß, ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber geredet haben, aber wurscht, sag ich es nochmal. Die wissen ganz genau, was sie sind und was sie wollen. Die sagen, wir machen PvE, Koop, Nein, es gibt keine Raids, es gibt keine Singleplayer, es gibt keinen PvP-Modus, wo man sich abschießt.
Ja.
Es gibt jetzt nicht diesen komischen Modus, es gibt jetzt keinen, es gibt kein Battle Royale oder das ist kein, weißt, die wissen, das ist das, was wir sind. Wir sind dieser Sci-Fi, ich würde schon sagen Hardcore-Shooter im Sinne von, du musst schon auf gewisse Dinge aufpassen und Friendly Fire und so weiter. Also es ist auch nicht einsteigerfreundlich, das Spiel. Mhm. Und für Solo-Spiele ist es gar nicht geeignet, finde ich. Ja,
ja. Ja.
Und
ja.
Der große Fehler von Battlefield war in den letzten Jahren, wenn du dir anschaust, okay, einerseits, wir wollen die Singleplayer-Leute abholen, wir wollen noch die Original-Battlefield-Leute abholen, wir wollen aber auch die Hero-Shooter-Leute abholen und wir wollen die Call-of-Duty-Spieler abholen.
Ja.
Und wir wollen dann auch noch einen Map-Editor haben und wir wollen dann irgendwie Koop-Erlebnis auch noch bieten.
Mhm.
Und dann natürlich machst du alles irgendwie aber nichts richtig.
Mhm.
Und das war die große, also die Leute wissen ja, was sie vom Battlefield wollen. Große Karten, Fahrzeuge, Squad-based Gameplay. Das ist es,
ja.
Diese kleinen, schnellen Scharmützel, die hast du halt bei Call of Duty viel besser und das schafft Battlefield nicht. Und gerade Battlefield 6?
Ich glaube, das war das letzte,
ja. War das das 6?
Ja.
Ja, genau. Naja, 2142 hieß es, glaube ich, oder 2042 hieß es, glaube ich, offiziell. Ja, scheißegal. Das aktuelle Battlefield gerade.
Eines davon ist es.
Das war so zerschnitten, wo sie am Anfang irgendwie dachten, wir brauchen jetzt diese Charaktere und diese Infiltrators und bla 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 bla. Und da ist das große Problem, Battlefield bedient nicht mehr die Haupt-Battlefield-Zielgruppe, sondern sie versuchen irgendwie breit zu streuen und alles mitzunehmen. Und dann gibt's Battle Royale und dann gibt's dies und das.
Ja.
Und ich glaube, Battlefield 7, wenn es denn so heißt, wird nicht so heißen, aber egal, ist ja gerade schon in der Entwicklung.
Mhm.
Und
deswegen spreche ich es aus mehr oder weniger an.
Und ich bin mir ganz sicher, also ich bin mir nicht ganz sicher, weil wer weiß, was Electronic Arts schon macht, ja, aber wenn sie clever sind, dann lernen sie aus solchen Dingen und haben auch aus dem letzten Battlefield gelernt und wissen, okay, wisst ihr was? Wir müssen nicht Fortnite sein, wir brauchen jetzt keine 2 Milliarden Spieler oder so. Aber wenn wir diese eine Sache gut machen und besser als alle anderen, dann kommen die Leute zu uns. Genauso wie bei Helldivers. Dann passiert das. Ja, und im Endeffekt, du brauchst ja, das reicht ja schon, wenn du 1, 2, 300.000 Leute hast, die das regelmäßig spielen. Weil es ja ultra viel
ist. Das ist schon,
ja.
Viel,
ja. Das ist crazy, ja. Und dann hast du ein gesundes Wachstum und dann hast du eine gesunde Community und dann hebt das Ding auch ab. Ja, und ich glaube, Electronic Arts hat immer einen zu großen Bissen wollten die immer abbeißen und sich verschluckt daran.
Sie wollen der Konkurrent sein für Call of Duty.
Ja, aber sie können Call of Duty nicht auf ihrem eigenen Gebiet schlagen.
Exakt.
Ja, also ich find's auch weird. Ich glaube, deswegen hat auch Call of Duty Probleme, weil die versuchen jetzt auch mit großen Karten und Fahrzeugen daherzukommen. Und ich denke mir so, nein, Call of Duty sind diese schnellen Karten, von mir aus Zombies und diese brachiale Singleplayer-Story. Da tanzt ihr eh schon auf 3 Hochzeiten. Lass die 4., 5., 6. Hochzeit weg.
Ja,
das reicht doch. Ja.
Ja, ja.
Und Call of Duty hat weniger ein Problem, weil das auch ein schlechtes Call of Duty ist, immer noch sau erfolgreich, weil es einfach Call of Duty ist. Aber Battlefield, ich weiß nicht, ob sich die Marke noch so ein schlechtes Battlefield leisten kann, weil jetzt wird's mal wieder Zeit für einen Teil, der einfach nur gut ist.
Ja, so wie Helldivers. Aber so viel mal zu Helldivers. Jetzt löse ich ein Versprechen ein, das ich in der letzten Session gemacht habe. Erzähl ganz kurz was zu Nightingale, weil das ist schon etwas her.
Okay.
Ich fange gleich damit an, dass es etwas unterwältigend war. Mein Vergleich zu Elder Scrolls hält vielleicht noch etwas stand, weil im Kern geht es darum, die namensgebende Stadt Nightingale durch Portale wiederzufinden. Der Weg dahin ist zerbrochen.
Ja.
Also hast du in dieser viktorianisch angehauchten, mysterienvollen Welt, du hast das Gefühl, man sieht, du spielst eine Mischung aus Skyrim, No Man's Sky und Hogwarts Legacy. Das auf einem grafisch Next-Gen-Niveau kratzt. Es steckt voller Mysterien, es gibt viel zu entdecken, komplexe, tiefe Systeme, aber das Kernstück des Spiels ist wirklich, diese Portale zu öffnen durch ein Kartensystem.
Mhm.
Und das Kartensystem ist relativ einfach erklärt. Es gibt 3 Arten von Karten. 1 für Biome. Du entscheidest dich zwischen Wüste, Wald und einem Sumpfgebiet. Es gibt Minor Realm Cards, die dann die Eigenschaften dieser Welt ändern, wie zum Beispiel, dass es keine Schwerkraft gibt.
Mhm.
Und du kannst dann auf diesem Wüstenplaneten siehst du lauter Monolithen, die am Anfang keinen Sinn ergeben. Und dann merkst du aber, oh warte, wenn ich zu diesem Schalter gehe, die Gravity abschalt, den Regenschirm habe zum Gleiten, weil man fliegt da wie Mary Poppins mit einem Regenschirm. Und auf einmal kann ich zu diesem Monolithen, dann findest du ein Rätsel bei diesem Monolithen, das ist vielleicht ein Musikrätsel, dann geht's irgendwie in den Dungeon runter und auf einmal merkst du, oh mein Gott, dieses Spiel ist etwas komplexer als gedacht.
Aber du musst quasi selber draufkommen. Es nimmt dich jetzt nicht an der Hand, sondern du musst das mehr oder weniger schon selber für dich herausfinden.
Ja, in gewissen Aspekten nimmt sich schon sehr bei der Hand. Du hast fixe Questmarker, die manchmal ein bisschen zu verwirrend sind, was du genau machen musst, weil die Realm Cards zu diesen zwei Realm Cards für Biome und wie Biome sich geben, wie da die Schwerkraft zum Beispiel ist, gibt es auch eine Stärkekarte, das nennt sich Major Cards, die definiert, okay, du gehst jetzt in die Wüste und da sind die Gegner Level 50. Das heißt aber auch, dass die Eigenheiten der Welt, die Kreaturen anders sind, dass die Ressourcen, die du dort sammelst, besser sind, uniker sind, und dann nimmst du die zurück in deine Home World und baust dort besseres Equipment, um wieder in, und das ist dann das Spiel eben.
Ja.
Dass du ein Portal öffnest und dann immer in bessere Welten gehst und diesen Weg zu Nightingale findest. Es ist ein Survival Crafting Spiel. Das wird total, es macht total Sinn, das gemeinsam zu spielen. Man kann es alleine spielen. Mhm. Man wird auch ein bisschen Spaß damit haben. Allerdings, das Skyrim vergleicht, man sieht es jetzt, dieses Fuchteln mit der Waffe ist so furchtbar.
Ja, schaut doch.
Es ist so, aus, ja. Das ist halt wirklich, wo der Spiel ein bisschen für mich nachlässt.
Ja.
Was ich sehr mag, sind die extrem realistischen Wettereffekte. Wenn es da hagelt, musst du Unterschlupf suchen. Es kann dein Haus zerstören, da laufen komische Wesen durch die Welt, die jetzt etwas aggressiver sein könnten sogar aus meiner Sicht, aber es macht am meisten Spaß, wenn man sich dann wirklich so Giganten oder Gegnerhorden mit einem Freund erwehrt und dann die Dungeons auch damit löst. Also gutes Ding, es soll Serverprobleme geben, unser Kollege von SkillUp hat das nicht so sehr gefeiert, weil es in Australien irgendwie keine Server gab und die haben das ganz schlecht bewertet. Ich muss auch sagen, bisschen verschenktes Potenzial, bisschen schlechter Start, ein bisschen zu unüberlegt, aber hat noch viel Potenzial, theoretisch. Die Roadmap ist auf jeden Fall klar.
Ich finde so krass irgendwie, also ich kann ja mit dem ganzen Survival-Genre überhaupt nichts anfangen. Ja, so allein, wenn ich das schon sehe, und da musst du das craften, und da musst du Unterschlupf suchen, und da musst du dir ein Haus bauen. Ich denke mal, das ist literally mein Leben. Weißt, also ich muss schlafen, essen und mir einen Unterschlupf suchen, das ist mein Leben. Also es ist so, ich check's nicht ganz, aber es ist ein unfassbar beliebtes Genre. Also eben, ich check schon, was dahinter ist. Okay.
Ja, wie gesagt, dabei belasse ich's auch. Viel verschenktes Potenzial noch. Ich habe 20, 30 Stunden investiert und ich muss sagen,
willst du's weiterspielen?
Bestimmt, aber nicht so schnell.
Okay.
Es kommt zu viel und ich steck gerade, und da komme ich jetzt gleich dazu, in einem anderen Mega-Ding, nämlich Final Fantasy VII Rebirth.
Kann ich vorher noch was erzählen, bevor du mit dem großen Boss
herkommst? Oh ja, natürlich. Lass uns das abwechseln.
Ich mache auch noch ganz kurz was, weil da
Banishers. Nein, es interessiert mich sehr, wie dieses Spiel ist.
Ja.
Wer ist denn die Firma dahinter? Habe ich schon wieder vergessen. Die haben, glaube ich, den Namen geändert. Focus Entertainment heißt jetzt Pull-Up Entertainment. Schlechtester Name ever. Okay, go.
Jetzt hast du mich zu schnell gefolgt, tatsächlich, ja. Also ich weiß gerade gar nicht mehr, wer dir...
Banishers of New Eden. Weißt du, was ich an dem Spiel mag? Die Prämisse. Ich weiß nicht, inwiefern man das spoilern kann, aber es geht um ein Paar und man kann, glaube ich, sagen, da stirbt jemand. Und das ist so die Ausgangssituation.
Genau.
Und bitte...
Ich fasse mal kurz zusammen. Ja. Also Banishers Ghost of New Eden ist das neue Spiel von den Machern, die auch Vampyr gemacht haben. So habe ich mir gemerkt, auf jeden Fall. Ja. Ist auch so ein kleiner... So eine kleine Perle, sage ich mal, wenn ihr auf Vampir-Spiele steht, dann schaut euch mal Vampyr an. Das Ding, ihr spielt im Endeffekt Red, und der ist ein Banisher, wie das Spiel schon sagt. Es ist so ein bisschen wie ein Witcher, nur jagt man keine Monster, sondern Geister. Das heißt, die Ausgangssituation ist folgende: Du bist in dieser Fantasy-Welt, die sehr angehaucht, also du bist in Amerika, aber in so einem Fantasy-Setting, sage ich jetzt einmal, zur Zeit von... Dieses Musketenzeitalter halt, sage ich jetzt einmal so.
Okay. Ja,
also nachdem es auch so ein bisschen Fantasy-Setting ist, fällt es mir jetzt ein bisschen schwer, so eine
Jahreszahl. Aber man hat Schusswaffen, das willst du eigentlich sagen, oder was?
Es gibt auch eine Muskete.
Weil genau. Es wirkt sehr soulsig, das, was wir jetzt gerade sehen, will ich das so.
Ja, es ist. Na, pass auf, gehen wir mal Schritt für Schritt durch. Ja. Jedenfalls, als Banisher kommst du halt quasi in das Dorf und wirst halt gerufen, wenn die halt irgendwie einen Stress haben mit einem Geist. Also das erinnert mich sehr an Witcher. Ja, oder okay, Ghostbusters. Yeah. Ja. Tatsächlich würde ich zusammenfassen, das Spiel als, es ist God of War mit The Witcher 3 in einem Double-A-Gewand. So das, kann man es
zusammenfassen. Da meldet sich sogar mein Magen. Ich weiß jetzt nicht, ob das durchkam, aber
es ist mega cool.
Das klingt geil. Es schaut auch gut aus. Ich denke mir, habe mir nicht wirklich was angesehen davon, aber jetzt, immer wenn ich sehe, denke ich mir, ja, wenn ich die Zeit hätte, würde ich das sofort spielen.
Ja, also ich glaube, man kann auch ruhig noch ein bisschen warten. Ja, also ich habe es mir jetzt geholt für den, unter Anführungszeichen, Vollpreis, es waren 60 Euro, mittlerweile sind 80 Euro Vollpreis, aber für mich war es das wert. Ich bin jetzt bei 13 Stunden oder 14 Stunden. Jetzt ist gerade so ein bisschen die Luft raus, muss ich zugeben. Mhm. Aber ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Im Endeffekt, gameplay-technisch ist es so ähnlich wie God of War, wenn ich mir das Kampfsystem anschaue, wenn ich mir die Kameraführung anschaue und so weiter. Hm? Es gibt ein Skillsystem, es gibt auch ein Ausrüstungssystem, cool, was aber jetzt nicht so ist wie Diablo, dass dir ständig neuer Loot hinterhergeschmissen wird. Es gibt ein paar neue Waffen, die du dann upgraden sollst. Im Kampf kann man immer wieder herumschalten zwischen Red, ja, das ist so der eine Banisher halt, und eben seine Frau, die am Anfang des Spiels stirbt, die dich als Geist begleitet, die kannst du auch spielen. Und im Endeffekt stellt dieses Spiel eine Frage. Wie weit würdest du halt gehen, um die Person, die du liebst, von den Toten zurückzuholen? Und jetzt kommen wir in dieses The Witcher 3 Ding rein, weil es gibt sehr viele Gespräche, es ist sehr dialoglastig, das Spiel. Und es gibt sehr viele Entscheidungen, die du treffen musst. Und du triffst immer mal wieder auf so kleine Situationen, die sich so anfühlen wie die Nebenquests in Witcher 3. Und am Ende musst du quasi sagen, okay, pass auf, entweder verschone ich diesen Typen oder ich opfere ihn und nähere mehr oder weniger mit seiner Essenz meine Frau, damit sie ins Leben zurück kann. Es ist so dieses gut-böse Ding, beziehungsweise, ich würde nicht mal sagen gut-böse und schwarz-weiß, es sind viele Graubereiche dabei.
Spiegelt sich das irgendwie durch einen Meter, den der Spieler nachverfolgt? Dass man, so wie in Red Dead 2, da hat man diese Cowboy-Leiste, bist du guter Cowboy, böser Cowboy.
Nein, das überhaupt nicht. Weil, also da bin ich auch froh, ich mag nichts, auch bei Mass Effect, dieses Rot-Blau-Ding bei Gut und Böse. Weil
ja,
es
ja,
gibt halt ganz, ganz viele Grauentscheidungen, ja. Und
ja, okay.
Die, finde ich, sind sehr, sehr gelungen, muss ich sagen. Also, das sind wirklich so Entscheidungen, wo du dann dastehst und denkst, scheiße, was mache ich denn jetzt, ja? Weil einerseits, du willst natürlich deine Frau wiederbeleben, andererseits opfere ich jetzt einen Unschuldigen und seine Frau dafür, das ist halt auch asozial. Und deswegen, man muss dazu sagen, es ist halt trotzdem alles noch auf Double A gewandt, ja. Also es ist, du merkst gerade bei den Animationen, da fehlt jetzt das Motion Capturing, ja. Oder du merkst es ist natürlich nicht so dynamisch wie ein God of War. Das Kampfsystem erinnert an God of War, aber kommt nicht mal ansatzweise ran, ja. Das Kampfsystem ist spaßig genug. Das Erkunden der Welt ist ganz okay. Für mich das Highlight ist tatsächlich gerade eigentlich diese Entscheidungen, die man da trifft. Und ich muss dazu sagen, für mich ist 2024 ja sowieso das Jahr der Double-A-Spiele aktuell, wenn ich mir Helldivers anschaue und wenn ich mir Prince of Persia anschaue und wenn ich mir jetzt Banishers anschaue. Also wer auf Rollenspiele steht und wer so eine Mischung aus God of War und The Witcher geil findet und wer dem Ding verzeihen kann, dass es jetzt keine 250 Millionen Dollar gekostet hat, weil das merkst du einfach an jeder Ecke, dann habt ihr da einen RPG-Geheimtipp auf jeden Fall.
Ja.
Und wie gesagt, vielleicht brauchst du es nicht jetzt sofort, aber spätestens so bei so 40, 30 Euro kann man da bedenkenlos zuschlagen.
Ja.
100%.
Ich finde es gut, dass du das zeigst, oder dass du das spielst. Ich fühle mich etwas overwhelmed sogar mit der Fülle, nicht nur ein allgemeines Spiel, sondern an Double-A-Spielen vor allem.
Mhm.
Und anstatt, dass jemand zu Skull and Bones greift oder zu Parable oder so und eher nach einer Single-Player-Experience sucht,
ja,
kein JRPG-Fan ist und jetzt kommt nur Dragon's Dogma und Final Fantasy und eben JRPG-Stuff, das ist vielleicht ein Spiel,
ja,
auf das man eher hinweisen sollte.
Genau.
So sollte ja, unterstützt ja,
also
werden.
Also das hast du gerade sehr schön gesagt, weil
ja.
Danke.
Danke.
Nein, weil es ist einfach dieses, ich habe bei solchen Spielen überhaupt weniger ein Problem, Geld auszugeben, wenn man denkt, ich unterstütze jetzt gerade den coolen Entwickler mit einem coolen System, wenn ich für Skull and Bones Geld ausgebe, 80 Euro, komme ich mir verarscht vor. Und da denke ich mir, super.
Viermal in den Arsch.
Ja, genau. Jetzt habe ich das irgendwelchen Entwicklern oder eigentlich einem Publisher nachgeschmissen, die das eigentlich nicht verdient haben.
Ja.
Und ich habe immer ein Herz für gute Double-A-Spiele. Und
so cool aus teilweise.
Es schaut wirklich, wirklich toll aus. Das Kampfsystem ist cool. Dieses Herumswitchen währenddessen. Es gibt ein Skillsystem. Du musst auch ein bisschen taktisch vorgehen. Es gibt verschiedene Gegnertypen.
Ja.
Du kannst so ein bisschen mehr auf Nahkampf oder Fernkampf skillen oder mehr auf Geisterfähigkeiten. Und ja, einfach auch diese Gespräche, die Charaktere, die wachsen dir schnell ans Herz tatsächlich. Mhm. Ja, also es ist
sehr cool.
Es ist auch echt nicht schlecht geschrieben.
Cool,
ja, für ein Double-A-Spiel.
Ja,
also,
ich mein,
was mittlerweile
möglich
ist. Würde
ich gar nicht
ist,
fast jetzt so vom, ich habe mich nicht so beschäftigt, das sieht nicht so.
Ja.
Aber ich glaube dir schon, wenn man drinnen ist, bekommt man das Gefühl eines WWE-Spiels, aber es nimmt dich nicht raus, oder? Es ist jetzt nicht so ständig, dass du denkst, ach,
na. Ich habe mir noch kein einziges Mal gedacht, oh, das sieht jetzt hässlich aus, ja, oder oh, das stört mich jetzt oder sowas. Also na klar, merkst du, da fehlt eine ordentliche Ecke in Richtung God of War, aber um Gottes Willen.
Ja.
Ich bin auch schon wieder draufgekommen, wenn ich so ein Spiel zock, diese Grundfrage, muss jedes Spiel eine Viertelmilliarde kosten?
Ja, weißt muss du? Jedes Spiel also, eine 10 von 10 sein.
Es ist in Wahrheit immer noch ein Videospiel. Es ist immer noch ein Ding, was Spaß machen muss und was mich oder auf irgendeine Art und Weise unterhalten und abholen muss. Und das macht Banishers auf jeden
Fall. Genau. Das ist auch der Grund, wieso ich Formel 1 2023 angespielt habe. Einfach nur, um mir die Zeit zu vertreiben. So den Hype zu verstehen, wieso schaust du Formel 1? Und dann habe ich es einfach, ist gerade im PlayStation Plus runtergelangt. Werde ich jetzt nicht vorstellen. Aber einfach nur, es ist ein Game. Es ist ein Zeitvertreib.
Aber ganz kurz, wenn du den Formel 1 Hype verstehen willst, dann musst du dir auf Netflix Drive to Survive anschauen.
Habe ich schon, habe ich gehört.
Und zweitens, das muss man leider auch sagen, Rennspiele ohne Lenkrad ist ehrenlos.
Ja, ja, okay. Also, ja, ja,
da kommst du nie hin.
Das
ich kipp seit kurzem jetzt nochmal wieder rein auf Gran Turismo 7 und es ist, also ohne Lenkrad ist das die halbe Miete.
Da warte ich nur, ich bin ein Schmarotzer.
Naja.
Für Gran Turismo würde ich kein Geld ausgeben wollen, weil ich weiß, es landet früher oder später im PlayStation Plus. Ist das dreist?
Vielleicht, ja.
Ja, genau. Also ist ja auch der gleiche Grund, wieso ich jetzt F1 2023 ausprobiere. Habe ich noch nie, wollte ich mal eine Chance geben. Genau. So wie
Player Kampagne ist ziemlich cool von F1 2023.
Ich spiele sie gerade.
Ja.
Okay, kommen wir zu dem wichtigsten Spiel des Jahres. Und David.
Angeblich.
Das ist eins meiner Favorite Games ever. Und er sagt jetzt, warum?
Soll ich jetzt schon skeptisch reinblicken oder soll ich mal lachen?
Grundsätzlich habe ich mit mehreren Leuten darüber geredet.
Okay.
Ganz, ganz wichtig ist, wenn du musst diese audiovisuelle japanisch diese niedliche, naive Art einfach ein bisschen akzeptieren, vergessen, dass sich das alles an ein Anime erinnert. Und wenn du darüber hinwegsehen kannst, ist es nicht nur das beste Final Fantasy Spiel aller Zeiten, sondern eines der besten RPGs aller Zeiten. Das liegt hauptsächlich daran, dass ich es für das wholesomeste, ich weiß, das ist ein Anglizismus, aber das erinnert mich nur an frühe Disney-Filme und die Nostalgie, die ich früher dafür empfunden habe. Mhm. Diese Magie, wenn du dieses Spiel spielst, ist unangefochten. Ich habe noch nie etwas derart Vergleichbares in meinen Controller bekommen. Das ist so fucking wholesome teilweise. Und ja, die Charaktere sind cringy. Ja, manchmal sind sie naiv, tun blöde Dinge, sagen komische Dinge. Dann gibt es Zwischensequenzen, wo hin und her geschnitten wird zwischen nur so Reaction-Shots. Aber dann gibt's halt, das sind vielleicht 10 Minuten von 80, 100 Stunden, wo dir jeder dieser Charaktere so krass ans Herz wächst, wo selbst ich, als jemand, der nicht den Originalteil gespielt hat, mich in jeden Charakter wirklich verliebe, weil die alle haben eigene Missionen, Dialoge, Skilltrees, haben alle einen Sinn in der Welt, haben alle einen Origin, haben alle ein Drama. Und das wird alles hier wirklich eröffnet, nach dem Remake, so mehr das Establishing the World ist, das Raisen von Stakes, Establishing von Characters, das Drama mit Shinra. Lassen sie dich hier nach ein paar Stunden so, da ist die offene Welt und du kannst machen, was du willst. Du kannst die Hauptstory spielen. Es gibt hunderte Minigames, die, um ehrlich zu sein, ich wusste nicht, dass Final Fantasy dafür bekannt ist, vor allem das 7. Teil. Ich bin zurückgegangen und habe mir das Original angesehen. Es gibt alle diese Minispiele, in diesem Teil noch mehr, aber von Chocobo Racing bis hin zu Ford Condor bis, also so weirde Dinge. So weirde Dinge, die man da erlebt und das macht super abwechslungsreich. Mhm. Das Kampfsystem ist toll mit Synergy-Skills, wo wenn du mit einem Charakter, wenn Cloud mit Aerith oder Tifa viel Dialoge betreibt, viele Missionen macht, dann kannst du spezielle Synergy-Skills freischalten, die während des Kampfes nochmal zusätzlich zu den Summons, du kannst ja diese Götter beschwören, auch wenn es richtig brenzlig wird in Final Fantasy, die dich da nochmal zusätzlich unterstützen. Was dieses Spiel aber absolut einzigartig macht, und dich als Radiomoderator wird das freuen zu hören, ist der Soundtrack. Das Ding hat den allerbesten Soundtrack ever. Deckt alles ab von 16-Bit-Style bis zur Moderne, modernes Orchestra bis zu Horror, Cyberpunk bis zu R&B, Hip-Hop, Trap, alles. Und wenn diese Klassiker-Violin-Melodie kommt, wenn du zum Beispiel so eine Lebensquelle in der Welt, da tritt das Marco aus, diese Lebensenergie, das ist so der Konflikt, da gibt's diese Corporation Shinra, die will dieses Marco aus der Erde ziehen, so ein bisschen moderner Kapitalismus, nur ein bisschen schlimmer. Und wenn du auf diese Weltenbrunnen in der Welt triffst, dann hörst du nur noch diese Klänge und bist schon, oder ich bin da so verzaubert. Und da diese Dinge, also die Cast of Characters, die Inszenierung der Welt, die offene Welt, wie flüssig alles läuft, diese Synergy Skills, das Kampfsystem, wie offen es jetzt gestaltet ist und dieser fantastische fucking Soundtrack. Ich kann nicht aufhören, davon zu schwärmen. Es ist so, so, so viel besser als Remake. Und ich kann es nur jeden ans Herz legen. Man muss wirklich nur an dieser audiovisuellen Barriere, es sind Manga-Charakter, es sind Anime-Charakter. Es wirkt, wenn ich schon die Yuffie sehe, die hat so diese schwarzhaarige junge Dame mit Schuriken, die hat manchmal so dumme, naive Aussagen, dass ich am liebsten aufspringen würde und die Konsole ausschalte. Und dann 10 Minuten später macht sie irgendwie einen geilen Scheiß und ich sage, ach, jetzt hat sie mich wieder. Aber das Ding ist definitiv in der Game of the Year Conversation. Meiner Meinung nach wird's richtig schwer, das zu schlagen. Vielleicht Recency Bias, vielleicht kam es ein bisschen zu früh raus. Aber so einen Klassiker so aufzulegen, ist schon krass. Vor allem, was mich fasziniert, in der kurzen Zeit. In 3 Jahren. Das Ding ist so fett. Es ist God of War Ragnarok mal 2. Ungefähr. Von der Tiefe, von der Komplexität, von den Dialogen.
Hast du es durch schon?
Es gibt, nein. Okay. Nein, ich bin bei 80% wahrscheinlich. Und ich habe gehört, gegen Ende das letzte Stretch, das Kartenspiel, Queen's Blood ist ein eigenes Ding, aber darüber rede ich heute nicht. Aber das letzte Drittel, so die letzten 3 Kapitel sollen sich sehr ziehen. Vielleicht drückt das noch meine Meinung. Ich denke sowieso, es ist ein bisschen zu checklistig, ein bisschen zu Ubisoft-formelig. Mhm. Aber das haben die, es sind jetzt nicht 20 Tower in einer Gegend, es sind 3. Mhm. Es sind jetzt nicht 50 Queen's Blood, diese Karten-Tournaments, die man da sieht, was super ist, sondern auch 2, 3 in jedem Gebiet. Und das liegt an dir, zum Beispiel das Kartenspiel kannst du, glaube ich, komplett ausschalten. Ein paar Minigames musst du dich durchquetschen, aber es gibt nicht
wirklich... Ist halt in jeder Open World.
Ja, genau. Es gibt nicht wirklich eine Hero Journey, die so vergleichbar ist mit dem. Sowas Ähnliches habe ich noch nie gespielt. Genau. Es ist so abwechslungsreich, es wird die Leute vom Hocker hauen. Und für mich, das sage ich jetzt mal abschließend, reiht er sich ein mit Baldur's Gate, Morrowind und Oblivion, so in die, und Gothic 2 von damals, in so die Riege der Top-RPGs, Action-RPGs, die ich so experienced habe. Und es ist definitiv, also mit Abstand. Mit Abstand mein liebster Final Fantasy Teil. Um ehrlich zu sein, so sollten Final Fantasy Teile sein. Nicht Final Fantasy 16 zum Beispiel war auch ein Approach letztes Jahr, um Final Fantasy westlicher zu gestalten. Es hatte mehr so eine Game of Thrones-artige Story, was ja brutal und so. Es nimmt sich viel zu ernst. Das hier nimmt sich auch ernst, aber es macht es mit einem Lachen, mit einem neckischen Kichern dauernd. Und deswegen kannst du das, dieses Ding nicht so ernst nehmen und vielleicht funktioniert das deswegen so gut bei mir. Ich weiß, es ist ein bisschen Ironie dabei und deswegen macht so viel Spaß. Das kann nicht jedes Spiel, aber ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe die Woche über Horizon gesprochen und diese letzten Prozente, die Horizon fehlen, sind Charaktere. Die Welt in Horizon ist technisch so viel überragender als die Open World hier.
So gut,
ja. Das wirkt fast steril und steif hier. Mhm. Nicht nur die Vegetation, das Gestein, die NPCs, aber auch die ganze Welt, wie sie auf dich reagiert, ist
wirkt nicht lebendig.
Nicht so lebendig, aber der Cast of Characters macht's irgendwie lebendiger. Du bist gerne mit dieser Gruppe unterwegs und das fehlt Aloy. Es hängt zu sehr, vor allem bei dem Franchise jetzt nur an dem, aber was ich sagen will, ist irgendwie so, der technische Aspekt ist hier gar nicht so im Vordergrund, sondern wirklich diese wholesome Familie, die super weird ist und wie gesagt, ganz sicher in der Game of the Year Konversation mit dabei. Könntest du dem eine Chance geben?
Oh, das sieht so schrecklich aus, das Spiel. es ist so gar nicht meins einfach. Und mit jedem Final Fantasy Teil denke ich mir so, Komm, das ist es jetzt, ja.
Okay.
Jetzt fangen wir an. Das dachte ich auch schon bei Final Fantasy 16 und dann fand ich die Demo so schmerzhaft schlecht.
Boah, die war auch schlecht.
Und
das gebe ich gerne zu, deswegen bin ich so überrascht von dem Teil.
Ich muss auch dazu sagen, also ich habe auch den ersten Teil von diesem Remake jetzt nicht gespielt, deswegen ich weiß nicht, wie viel Sinn das macht, jetzt hier einzusteigen. Deswegen nein, ich habe aber auch jetzt gerade einfach keine Kraft und keinen Platz für ein 80-Stunden-Spiel oder für ein 60-Stunden-Spiel oder whatever, ja. Also das wirkt extrem massiv. Ich freue mich, dass du so viel Spaß damit hast.
Mehr als erwartet.
Ich kann das extrem unterschreiben, was du mit Horizon und den Charakteren gesagt hast. Ich finde, Horizon hat nur ein Problem und das sind die Charaktere. Fand ich
sehr schön.
Im
sehr schön.
Teil. Ja. Und das ist natürlich ein sehr skurriler Cast, aber es ist ein Cast und die haben Personality, da bin ich mir ganz sicher.
Skurril ist auch das richtige Stichwort. Deswegen merkst du es dir. Bei Horizon, du hast 50 Charaktere, mit denen du interagierst und ich weiß keinen einzigen Namen. Und da passiert irgendein weirder Shit und deswegen merke ich es, wenn ich das so sagen darf.
Ja, es ist halt, also ich glaube, es ist speziell, du musst dich halt drauf einlassen können. Wenn du es kannst, dann ist es super.
Ja.
Für mich ist halt Final Fantasy, ich bin ja schon prinzipiell nicht der größte Manga- und Anime-Fan. Da fängt es ja schon an bei mir. Ja, und deswegen tue ich mir halt wahnsinnig schwer damit. Deswegen bin ich da eher noch so auf der westlichen Seite.
Das wird schwierig für dich dieses Jahr, im Jahr der JRPGs.
Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, über was wir jetzt nach Final Fantasy reden, jetzt wo wir das abgearbeitet haben, aber...
Ein JRPG.
Okay. Ich muss prinzipiell sagen, ich glaube, dass 2024 das schlechteste Jahr für Videospiele wird seit langer, langer Zeit.
Was?
Ja, weil es kommt jetzt immer darauf an, worauf man steht.
Ach so, ja. Ja, okay.
Aber ich sehe im Jahr 2024 bis jetzt nur ein einziges Spiel, auf was ich mich noch freue.
Warte.
Genau, Star Wars Outlaws.
So,
und
ja. Oh Mann. Oh, und der Blank gerade. Ja, okay.
Es ist nur das, weil was kommt denn noch sonst dieses Jahr? Also Sony hat schon angekündigt, es kommt nichts Großes. Nintendo hat schon, also Nintendo sagt,
keine Switch 2.
Ja. Angeblich wird die Switch 2 verschoben. Das heißt, ich schätze auch nicht, dass da ein großes Spiel jetzt kommen wird dieses Jahr.
Mhm.
Auf Xbox-Spiele weiß man nicht, ob man sich auf sowas überhaupt noch freuen darf oder soll.
Das ist ein eigenes Thema.
Das ist ein eigenes Thema, ja. Deswegen, ich frage mich, okay, Was kommt denn jetzt noch, abgesehen von Dragon's Dogma 2?
Exakt, ja. Rise of the Ronin, aber du sprichst schon das Richtige an. Das ist der Grund, wieso ich versuche, Final Fantasy jetzt aus dem Weg zu kriegen. Ich habe eigentlich Angst vor Dragon's Dogma 2. Ich soll das nicht spielen. Das, was ich gehört habe mit, es gibt keine Questmarker, es gibt kein Handheld.
Hau mal Gameplay rein von Dragon's Dogma 2.
Genau, weil das erscheint in 4 Tagen oder so, glaube ich.
Diesen Freitag.
Diesen Freitag sogar.
Ja, voll. Okay. Cool. Also wir nehmen jetzt einen Dienstag auf. Am 22. kommt das raus. Übrigens am selben Tag wie Rise of the Ronin. Gratuliere.
Ja.
Ganz, schwerer Fehler.
Ganz, ganz
schwer. Für Rise of the Ronin, glaube ich.
Ja.
Und ist ja lustig, weil ich habe tatsächlich den ersten Teil gespielt von Dragon's Dogma. Ich habe das gezockt, nicht durchgespielt. Aber ich hatte eine Zeit lang wirklich, wirklich Spaß und Freude mit dem Ding. Weißt du, woran es bei mir scheitert? Warum wird David Schindelböck Dragon's Dogma 2 nicht spielen? Warum?
Das Kampfsystem.
Nein.
Es ist ein JRPG.
Ja, wie gesagt, hab den ersten Teil auch gespielt, ist okay. 30 FPS.
Ich glaube, das haben die mittlerweile widerlegt.
Es ist locked 30 FPS auf Konsolen.
Ist das jetzt fix?
Das ist fix.
Das weiß ich noch, dass wir das in der letzten Session angesprochen haben. Und mittlerweile sehe ich immer wieder, ist es nicht, ist es schon?
Also der letzte Stand, den ich jetzt habe, und ich bin mir ziemlich sicher, dass das der offizielle Stand ist,
okay, auf
Konsolen
dann hätte ich,
maximal 30 FPS.
Ja.
PC ist natürlich wieder was anderes. Also ich hoffe, du wirst es auf dem PC zocken. Weiß er noch nicht, okay?
I don't know. Ich dachte wirklich, das wäre aus dem Weg mit den 30 FPS und ich habe schon auf die PS5-Version geschielt.
Okay? Also,
muss ich zugeben.
Ich muss dazu sagen, da sind wir jetzt wieder ein bisschen bei dem Thema. Das ist kein hübsches Spiel. Das schaut sehr, I'm sorry, aber das schaut
okay.
Sehr
Valide Meinung, ja.
Das schaut sehr last-genic aus für mich. Das ist für mich ein PS4-Spiel.
Aber schau jetzt mal, was der macht.
Ja, gratuliere, der wirft ein Fass.
Ich meine, diese Wassersimulation mit dem Damm.
Da muss ich zugeben, das schaut nicht schlecht aus. Aber wie oft passiert dann sowas? Weil die normalen Charaktere schauen nicht toll aus. Die Umgebungen schauen sehr low-res aus.
Ja.
Die Monster und Biester sind beeindruckend und die Animationen.
Ja,
aber
finde ich nämlich auch.
ich denke mir, nichts daran schreit jetzt für mich irgendwie, boah, ja gut, klar, funktioniert das nicht in 60 FPS auf der PS5, mhm, weil, Entschuldigung, also wenn ein Spiel wie Horizon Forbidden West butterweich rennt,
ja,
also brauchen wir gar nicht reden, grafisch in einer ganzen, schaut, das schaut nicht gut aus.
Ist,
das
ja,
schaut
es
nicht
ist,
gut.
Ist,
das ja schaut, jetzt sind wir fast auf PS3.
Ja.
Das schaut gerade aus wie das erste Dark Souls ein bisschen, ja. Und also wie gesagt, das ist für mich technisch, da muss mir das Spiel schon sehr, sehr, sehr zusagen.
Oh, schade, dass das kein Koop hat.
Da darüber hinaus blicken kann.
Ja.
So sieht's ganz cool aus, aber ich, wie gesagt, bluch.
Also ich habe sehr Bock drauf. Je mehr ich drüber höre, umso mehr möchte ich's zocken. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Commitment. Bei Final Fantasy war ich zum Glück krank. Das kam genau in der Woche, wo es mich komplett zerlegt hat, und dann habe ich gleich 50 Stunden investiert, weil liegst eh die ganze Zeit nur im Bett.
Ja.
Bei Dragon's Dogma fürchte ich mich, weil jetzt habe ich schon einiges zu tun in den nächsten, weiß ich nicht, 60 bis 90 Tagen. Aber ich hab schon richtig Bock. Ich glaube, das wird halt mein Elden Ring heuer. Mit das, was ich
abgesehen
höre,
vom Elden Ring DLC natürlich.
Sehr schön, sehr schön. Ja, ja, Dragon's Dogma, 22. Rise of the Ronin, ich meine, darauf müssen wir jetzt nicht eingehen. Auch so ein Ding, Souls-like, hat Koop.
Lass mich kurz drauf eingehen, weil dann tatsächlich...
Red du mal über das.
Ja, wie gesagt, wir müssen dann nächste ein, zwei Wochen weiterreden, wenn dann die Spiele draußen sind und wenn du es wirklich gezockt hast. Ich bin sehr gespannt. Ich persönlich, ich habe schon Stimmen gehört, ich glaube auch deine, die gesagt hat, das wird das neue Elden Ring. Ich sag...
Moin, Dragon's Dogma, oder?
Ja, Dragon's Dogma, ja. Ich kann mir das bei Gott nicht vorstellen.
Mein Elden Ring.
Okay, dein Elden Ring, ja. Rise of the Ronin von Team Ninja, das sind die, die Nioh vorher gemacht
haben. Ja.
Ja, genau.
Und irgendeins noch, irgendwas haben die noch gemacht. Hm. Aber es fällt mir jetzt nicht ein.
Man kennt sie vor allem...
Letztes Jahr haben die Wukong released, The Legend of Wukong. Auch so ein Souls-like, gab's im Game Pass. Muss man nicht. Ja.
Ah, okay, gut, okay.
Ja.
Rise of the Ronin schaut für mich ein bisschen aus wie Ghost of Tsushima, nur schlechter in jedem Aspekt.
Mhm.
Ich habe mal tatsächlich lustigerweise, weil irgendwie habe ich Bock drauf, weil ich auf diese Welt Bock habe und dieses mittelalterliche Japan,
ja,
das hier eigentlich schon sehr am Beginn der Neuzeit ist. Es gibt ja hier auch Feuerwaffen, glaube ich.
Musketenzeitalter.
Ja, noch nicht ganz. Ich glaube, gerade zum Beginn ist es gerade so ein bisschen. Ja, also ich glaub,
ja, spielt tatsächlich in einer sehr interessanten Zeit, wo die Japaner sich abgeschottet haben, auch die ganzen Frachtwege und nur gewisse europäische, ich glaube nur die Holländer zugelassen haben, die haben Waffen gebracht. Und das ist die Intrige, die Prämisse des Spiels, dass eigentlich das Land mehr oder weniger abgeschottet ist und ja inneren Tumult verspürt.
Ja.
Finde ich cool. Finde ich vor allem cool, wenn man so historische Sachen aufgreift. Eben, wie du gesagt hast, Ghost of Tsushima ist the same. Da warte ich mir übrigens auch, dass wir das Sequel heuer sehen, glaube ich. Ich glaube, wenn wir ein Sony-Spiel heuer sehen...
Wir sehen gar kein Sony-Spiel heuer.
Ich glaube, dass wir ein sehen, aber nicht, dass wir es release.
Ach so, dass wir es sehen.
Ich denke, eines dieser großen Dinge muss jetzt bald einmal gezeigt werden.
Ah.
Und wenn, dann wäre es wahrscheinlich das.
Gezeigt wird schon, ja.
Ja.
Rise of the Ronin schaut für mich so ein bisschen aus wie ein, ja, 8 von 10. Irgendwie
ja.
7, 8 von 10.
Ja. Das hat ja Coop, by the way, gell? Das hat Coop und... es sieht sehr soll sich aus und ist die Nioh-Serie eh auch bekannt dafür, der extrem hohe Schwierigkeitsgrad, und sie sind da ganz offen. Sie haben sich sehr von Sekiro inspirieren lassen, wo man sehr viel mit mit so einem Grappling-Hook auf die Dächer herumhupfen kann und so, da, und mehr die Vertikalität des Levels nutzt, um seine Gegner auch zu besiegen. Ich habe Bock drauf, es ist halt nur leider Dragon's Dogma direkt im Weg. Ich werde bestimmt irgendwann im Jahr spielen, wahrscheinlich im Sommer.
Ja.
Aber ja. Da warten wir mal ab.
Ja, ist mir alles gerade ein bisschen zu, im wahrsten Sinne des Wortes, japanisch, hier im Themenfall von Rise of Ronin.
Ja,
es schaut auch optisch echt nicht gut aus, das Spiel. Was ich bis jetzt von der Open World gesehen habe, wirkt ultra karg. Also sehr wenig Leute auf den Straßen.
Diese
sehr
japanischen Spiele sind alle ein bisschen low-techy-techy.
Ja, aber auch so, was die Bevölkerungsdichte angeht, ja. Also,
oh ja.
Das ist einfach kein Vergleich zu einem Assassin's Creed oder so, ja. Also,
ja.
Tatsächlich wirkt auf mich so ein bisschen wie eine Mischung aus Zelda, gerade jetzt mit diesem Gleitdrachen, den man hat, und mit diesem Herumreiten. Es wirkt ein bisschen wie Zelda und vielleicht Assassin's Creed tatsächlich, aber es holt mich leider auch nicht ab. Also wenn da jetzt die Reviews jetzt nicht irgendwie eine eindeutige Sprache sprechen, werde ich das auch eher liegen lassen.
Ja. Und weißt du was, ich habe Dynasty Warrior Vibes.
Ah, auch nicht schlecht.
Irgendwie, ja, ich weiß nicht, sobald ich diese die realen Animationen, diese komische abgehackten Animationen, also, finde ich nur noch, dass sie irgendwie 10.000 Männer auf einmal mit einem Schlag abholzen, aber ja.
Auch nicht schlecht, ja, tatsächlich, stimmt, ja, okay, guter Vergleich. Also, weiß ich nicht. Also, es ist Moment, ich glaube, 2024 wird einfach nicht mein Jahr. Was Videospiele angeht. Also, es ist.
Was, wenn's steht, wenn im ersten Quartal.
Ja, aber es, ich wüsste gerade nicht, abgesehen von Star Wars Outlaws, kommt überhaupt dieses Jahr als Assassin's Creed raus?
Darauf würde ich zählen.
Ja, weiß ich nicht.
Ich würde noch gesagt. Ich würde nur gerne noch einen Schritt weitergehen. Es wird im Jahr von Rise of the Ronin und den ganzen JRPGs, das wird das Japanische. Wir sehen das japanische Assassin's Creed heuer. Ist meine Meinung. Ich weiß nicht.
Ich weiß nicht, ob dieses Jahr überhaupt ein Assassin's Creed angekündigt ist, um ehrlich gesagt, um ehrlich zu sein. Aber schauen wir mal, ja. Also, aber es wird, jetzt wo ich das Gameplay gerade wieder sehe, denke ich mir, ach, wo ist Ghost of Tsushima 2?
Ja.
Das braucht jetzt dringend, auf das hätte ich so Bock. Weil Ghost of Tsushima wirklich, also, auch jetzt Jahre später denke ich mir immer noch, oh mein Gott, das war, glaube ich, vielleicht war es echt eines der besten Open-World-Spiele. Also nicht nur vielleicht, ganz sicher. Ich glaube sogar eines in den Top 3 Open-World-Spiele der letzten 5 Jahre auf jeden Fall.
Ja,
also Elden Ring war noch dabei, von mir Zelda noch dabei.
Mhm.
Aber ansonsten, ich fand es auch viel besser als Horizon. Also definitiv das beste Open-World-Spiel, was Sony hat. Jetzt vielleicht mal abgesehen von Spider-Man.
Mhm.
Und also Ghost of
jetzt wird, oh mein Gott, jetzt hast
was ist los?
Okay, pass auf.
Was habe ich getan?
Ja, das Spider-Man Multiplayer.
Oh Gott.
Komm, mach mal noch.
Da war ja noch was. Stimmt.
Scheiße. Schau mal, ob ich das hier finde.
Ich hole dabei die Leute ab, während du das Gameplay suchst. Ja,
weil nicht jeder, das ging irgendwie gar nicht so durch die Presse, wie ich das erwartet hätte.
Es ist ein Gameplay-Trailer geleakt vom eingestampften Insomniac Spider-Man Multiplayer-Spiel.
The Great Web.
Was für ein Scheißname.
Kann man das noch
schauen? Und wir sehen's.
Nee, ich bin mir nicht, nicht sicher. Ich bin mir echt nicht sicher, ob der Trailer noch ab ist.
Ja.
Vielleicht hier.
Ah, ich glaube, das ist er.
Das ist er tatsächlich.
Das ist er, ja.
Ja.
Also, für alle Spotify-Hörer, jetzt wird's wirklich bitter für euch. Wir sehen ein offenes New York. Eh klar. Nur rennt da nicht einer, sondern ich glaube bis zu 4 Spider-Männer und Frauen herum.
Frauen auch. Wichtiger Punkt,
genau. Ja.
Das ist nämlich die Bestätigung, was wir uns die ganze Zeit in den Sessions gesagt haben. So, das Potenzial ist da, irgendwie wirkt das Spiel auf Koop ausgelegt, dadurch, dass du down zu Miles wechselst. Und dann siehst du das Ding, das ist ja, ich will nicht sagen fast fertig, ne, aber.
Schaut noch sehr rough aus, das Gameplay.
Das Einzige, was ich mir da denke, ist, why not try? Was habt ihr zu verlieren? Denn das kann nicht schlechter sein als, oder nicht schlechter laufen als Live-Service. Es muss ja nicht mal ein Live-Service sein wie Avengers. Sorry, jetzt rege ich mich auf, aber warum muss denn alles ein Live-Service sein für Sony? Factions eingestampft, das eingestampft, ein paar Live-Service-Dinger, die wir nie sehen werden. Why not try, David?
Ist ja jetzt unpopular opinion. Ich bin froh, dass sie das eingestampft haben.
Raus.
Es tut mir leid, aber ich meine, das ist jetzt ein sehr, sehr frühes Gameplay. Der Trailer war sicher nicht so bereit, dass er released wird, glaube ich.
Aber ja, ich glaube, das ist ein Pitch-Trailer.
Ja, genau, das schaut sehr rough aus, nämlich, ja. Und ich muss dazu sagen, ich finde an der Vorstellung, ich habe mir kein einziges Mal bei Spider-Man 2 gedacht, oh, wie gern würde ich da jetzt mit einem anderen durchschwingen. Null.
Was?
Ich wollte das nie als Coop spielen.
Dude, ich habe nur an dich gedacht.
Ja, das ist, ich denke auch oft an dich, nur halt mache ich das unter der Dusche. Aber es ist für mich einfach nein, das ist für mich so ein Singleplayer-Erlebnis von Insomniac und ich möchte da gar nicht.
Okay, I get that, aber das ist ja wie, du hast die Kampagne durch und ja, das ist alles erlebt, vielleicht spielst du es noch ein zweites, drittes Mal durch. Und dann, warum nicht neue Helden dazu bringen? Warum nicht als Venom spielen?
Ich glaube, in dem Fall hättest du dir tatsächlich einen eigenen Spider-Man oder eine Spider-Woman vielleicht sogar erschaffen, das könnte ich mir vorstellen,
ja,
dass sie das halt so machen. Die Frage ist, wo ist dann der Gameplay-Grind, wo ist da der Loop, wo geht's hin? Natürlich, die Idee von einem, wir lieben alle Across the Spider-Verse den Film und Into the Spider-Verse, das ist so geil. Und wir haben ja auch mal gesagt, wir hätten so gerne ein Into the Spider-Verse-Spiel, aber ich möchte nicht, dass das ein Live-Service-Spiel wird tatsächlich.
Ja, weil, das verstehe ich.
Ich finde es auch immer lustig, die Kommentare jetzt runter, wo alle schreien, oh, Sony, fuck you, und oh, wie konntet ihr das nur einstellen und da. Ja. Hätten sie es angekündigt, wären die Kommentare, oh, schon wieder Live-Service, Sony versaut einfach alles. Und warum muss man jetzt das auch noch melken? Also, da, auf die Meinung vom Internet kannst du sowieso nichts zählen. Das ist eh alles wertlos, die Kommentare.
Ja.
Und ich schaue mir das so an und denke mir, einfach nein. Was? Okay, dann schwingst du da herum, machst irgendwelche hirnlosen Nebenaufgaben, die du in Wahrheit schon im Singleplayer hast, und machst du sie halt jetzt zu zweit. Mhm. Dann sammelst du Spidey-Punkte und kaufst ja dir einen besseren Anzug und kannst um 5% schneller schwingen. Also das klingt schon nervig, wenn ich es laut sage. Das, also,
wenn aber wenn du so sagst, klingt's wirklich furchtbar, ja.
Also aber vielleicht täusche ich mich auch, aber wenn du jetzt quasi die Skull and Bones Formel drüber stülpst oder die Suicide Squad Formel drüber stülpst mit Loot, weil irgendwas mit ja Loot, es braucht ja diese Karotte vor der Nase. Das heißt, es ja muss ja irgendwie, das muss es ja sein, dass du irgendwie deinen Anzug upgradest und deine Fähigkeiten upgradest. Und ich habe keinen Bock, dass ich mir dann eine Maske aufsetze, die 10% mehr Treffergenauigkeit hat und dafür minus 10 Schwinggeschwindigkeit.
Schwinggeschwindigkeit?
Ja, aber so ein Scheiß, also sowas
ja, schön, ich gerade, schön, wenn ja,
ich das ansehe. Ja, ja, ich, deswegen habe ich ein bisschen Angst und deswegen,
ja,
ich kann mir schon vorstellen, dass das durch die Qualitätskontrolle durchgerasselt ist, ja, weil ich mal einfach denke, ach komm,
das. Okay, okay. Es ist auf jeden Fall das nächste Sony-Live-Service-Projekt, das gecancelt wird, wurde wahrscheinlich. Wurde, ja. Ich kram jetzt noch eine letzte Sache raus, gell, weil die ist mir persönlich ein bisschen wichtig und es hat sich einfach jetzt heute für die Session ergeben. Rest in Peace Akira Toriyama. Der Erfinder von Dragon Ball ist letzte Woche verstorben, um ehrlich zu sein. Mich hat schon lange kein Tod einer Person des öffentlichen Lebens so mitgenommen. Mhm. Der hat reihenweise, auch jetzt merke ich es in Final Fantasy, die blonden Haare von Cloud sind Son Goku als Super Saiyajin. Der hat nachhaltig so nicht nur Videospiele, Animes, Mangas, Popkultur geprägt und sein letztes Videospiel kommt heuer raus. Das nennt sich Sandland und hat gestern eine Demo bekommen für PlayStation, Xbox und Steam. Der Sandland basiert auf einer Comic-Reihe, die er um die 2000er erfunden hat. Also lange nachdem Dragon Ball Z, Dragon Ball Super und GT und so weiter fertig war. Es ist ein, so ein wie, JRPG, aber sehr angelehnt an Mad Max.
Oh.
Mit einer großen Wüste.
Cool.
Diese klassischen Dragon Ball Capsule Vehicle, die kennt jeder, die Bulma, Goku, genau, wirft so eine kleine Kapsel, dann kommt entweder ein Roboter, ein Motorbike, ein Auto, du kannst sie customizen, und eben eine große Wüste bereisen. Ich habe ganz, ganz kurz in die Demo reingespielt, nehme es mir aber vor, für die nächste Session wirklich ein bisschen tiefer gehen, darüber Bescheid zu wissen, was dieses Spiel ausmacht. Ich würde es wahrscheinlich gar nicht spielen, muss ich zugeben, wenn der Herr nicht verstorben wäre. Ich weiß nicht, ob das jetzt Arsch klingt, aber es ist halt einfach so, mir geht das nicht so nahe wie jetzt Dragon Ball, um ehrlich zu sein. Ich habe gar keine Berührungspunkte mit Sandland. Ich wusste nicht mal genau, was das ist, bis ich mich informiert habe.
Das ist gerade zum ersten Mal, ja.
Genau, also es ist so ein Buch oder ein Comic, das ist eine Kurzgeschichte, die
cool geschrieben ist. Cell-Shading-Grafik, aber ja, irgendwie, das schaut irgendwie...
Genau, es hat was. Es hat was, und ich würde mich genau noch etwas näher bis zur nächsten Session damit auseinandersetzen. Es erscheint am 26. April und ich glaube halt, durch diese Umstände wird das Spiel ein Hype vielleicht erfahren, den es so nicht gegeben hätte. Klingt wahrscheinlich auch Arsch, aber es ist halt so.
Ja.
Ich finde das wichtig, dass man nochmal darauf hinweist. Ich dachte, es ist ein guter Punkt, um Akira Toriyama nochmal anzusprechen. Hast du eigentlich Berührungspunkte mit Dragon Ball? Hat dich das?
Nein, ich habe Dragon Ball nie geschaut. Wie gesagt, das immer wieder, ich kann mit Manga und Anime leider gar nicht, auch One Piece, Dragon Ball.
Was hast du gemacht zwischen 7 und 10 Jahren am Nachmittag auf RTL 2 nichts gesehen?
Ich habe Pokémon geschaut.
Okay,
ich hab Pokémon geil, hab Pokémon gespielt. Ich fand Digimon eine Zeit lang ganz cool.
Mhm,
aber da hört es dann auch schon auf. Also es hatte weniger was mit Anime zu tun, als einfach mit diesen Monstern. Und Pokémon war einfach ein Hype. Jeder hat Pokémon gespielt.
Ja, okay, geschaut, okay.
Ja. Aber so diese anderen Anime-Geschichten gar nicht, null. Da habe ich eher immer geschaut, auch da eher verwestlicht bin ich da mit der animierten Serie von Batman.
Die Animated Series.
Ja, eine der besten Serien ever. Power Rangers habe ich immer geschaut. Auch die animierte Spider-Man-Serie habe ich immer gern geschaut. Also,
wo lief das früher? Wo? War das der DSF-Sender? Weißt du, was ich meine?
Nein, es gab Nickelodeon, wo das lief.
Und war das nicht am Vormittag der DSF?
Super RTL.
Okay, ja,
das kann sein. Ich bin ziemlich sicher, dass das Super RTL war.
Das kann sein. Es gab die RTL 2 Kids und es gab die Super RTL Kids oder so. Okay. Oder die Cartoon Network Kids. Für mich war Dragon Ball, vor allem Dragon Ball Z, das hat uns so fertig gemacht, als wir, weiß ich nicht, 10 Jahre waren, 19.30 Uhr, 19 Uhr oder 19.30 Uhr am Abend, RTL 2, 30 Minuten Dragon Ball, Son Goku braucht 15 Minuten, um sich aufzuladen, dann kommt mal Werbung.
Oh mein Gott!
Aber dann wird er zum Super Saiyan.
Das war der Scheiß.
Nach 30 Folgen.
Ich kann mich noch erinnern, dass, also da war ja ultra viel Werbung. Wie lange dauert so eine Folge? Eine halbe Stunde?
Ja, genau.
Ich glaube, eine Viertelstunde war Werbung davor. Ja, das war ehrenlos, wirklich.
Das war
und ich hab da mal, ich bin mal kurz hängen geblieben und da stand, glaube ich, Son Goku und der stand da wirklich und die haben miteinander, die haben nicht gekämpft miteinander, die haben nur geredet und haben sich nur angeschaut
und
da.
Und geschrien.
Und dann stand er da und sagt so, Kame, Hame, Hame, Kame. Und ich denke mir so,
okay, fast.
Passiert da jetzt noch was? Und warum greift der andere nicht an? Und dann war Werbung unterbrechen.
Oh mein Gott.
Werbung Ende. Wir sind wieder zurück und er steht immer noch da. Komme, komme. Und dann am Ende kommt dann, komme, ho. Und dann kommt so ein Strahl nach 20 Minuten. Der andere weicht dem aus und das war's. Und ich mach, oh mein Gott, was für eine Zeitverschwendung. Aber ist okay. Ja, lass mal's
boah, funktionieren. Danke für das Comedy Gold.
Ich würde sagen, die nächste Session, da reden wir dann, oder du ausführlich über Dragon's Dogma 2 und.
Genau, also Dragon's Dogma ist mal der Hauptaspekt der nächsten Session. So viel kann man schon vorwegnehmen, so viel auch zu Sandland. Da werde ich, so wie jetzt mit Nightingale, vielleicht nur einen kurzen Umriss geben. Es ist nicht etwas, auf das ich jetzt mir auf die Fahne schreibe, aber Dragon's Dogma, da habe ich sehr Bock drauf. Ich glaube auch, dass wir so in die Riege meiner Game of the Year kommen, aber.
Und vielleicht finde ich irgendwie auf der Straße ein Stück Holz, mit dem ich spielen kann oder sowas, weil aktuell gibt es dann nichts, was mich irgendwie anmacht, leider, also gar nichts.
Ja, was empfehlen wir Leuten, die jetzt keine JRPGs spielen?
Naja, Banishers ist cool, Helldivers ist cool,
ja, stimmt eigentlich.
Das Prince of Persia, falls ihr das noch nicht gezockt habt, das ist definitiv ein cooles Spiel.
Ja.
Ansonsten, durchhalten und einfach den Katalog aufarbeiten vom letzten Jahr. Da sind ja sicher noch ein paar Spiele.
Oh, ja, ja.
Schaut mal vorbei, irgendwie PlayStation Märzangebote, da sind ein paar Sachen jetzt dabei. Es gibt auch ultra viele Testversionen jetzt gerade. Ich habe zum Beispiel gespielt von Motorfest, The Crew Motorfest.
Mm-hmm.
Ja, die dreiste Kopie von Forza Horizon, die ich je gesehen habe.
Okay.
Und auch schlechter in jedem Aspekt, also dass sowas überhaupt durchgeht, also vom Richter, ist eigentlich krass, weil es so eine Kopie ist. Aber egal, das ist nicht mein Problem. Wir hören uns dann nächste Woche, wahrscheinlich nächste Woche, nächsten 2 Wochen, 3 Wochen.
Ah, das ist urschwierig.
Wir hören uns, wenn wir uns hören.
Wir würden natürlich gerne öfter in dem Setting aufnehmen, aber du bist super busy, ich bin super busy. Wir wollen natürlich viele Sessions aufnehmen, aber wir wollen sie auch richtig gut produzieren, so wie jetzt. Oh. Um ehrlich zu sein, diese Sessions sind perfekt. Überhaupt mit diesem neuen Setting hier so.
Es macht auch uns, glaube ich, viel mehr Spaß.
Ja, es ist viel entspannter.
Die Qualität ist besser. Ich glaube.
Also wir können nicht garantieren, jede Woche eine Session zu haben, aber in diesem Setting, in dieser Produktionsart wollen wir das mindestens einmal im Monat schaffen. Vielleicht sogar zweimal.
Es kommt immer darauf an, wie viel los ist. Ne? Also
oder auf welche Spiele release.
Ja, genau, und wie viel wir gerade zocken. Aber gut, ihr wisst Bescheid, einfach auf Spotify uns abonnieren. Jetzt ganz, ganz wichtig natürlich unser YouTube-Kanal Pixeltherapie. Einfach da kurz
dahingehend. Glocke. Alles. Was uns sehr helfen würde, erzählt es weiter euren Freunden, wenn die irgendwie Spielefans sind.
Machst
wir wollen
ja
ein bisschen wachsen, wir wollen das ja auch nutzen.
Nein, das soll klein bleiben.
Nein. Ich will ja mit dieser Produktionsart mehr Leute begeistern. Ich würde gerne wissen, ist das gut, was wir hier machen? Kommt das an bei den Leuten, was wir über Spiele erzählen? Labern wir nur Scheiße?
Das
kann man
Fall.
Ganz einfach über Bewertungen machen, zum Beispiel auf Spotify, wenn man dort die Sternebewertung abgibt. Gebt uns 5 Sterne, 4 Sterne, so gut ihr diese Sessions haltet. Gebt eine Bewertung ab, lasst einen Kommentar da, wo auch immer ihr uns findet. Es wird uns einfach sehr helfen. Und wir machen das jetzt schon sehr lange und wollen natürlich ein bisschen besser immer produzieren. Und diese Video-Sessions sind so ein kleiner Teil davon, ein kleiner Beweis davon, dass wir das auch können. Genau.
Beziehungsweise, dass es der Chris kann. Ich muss einfach nur anwesend sein.
Du bist der braucht keine Moderationskarten. Der Mensch war 7 Stunden beim Sender und kommt her, als wäre nichts gewesen. Also.
Aber gut, einfach wie gesagt, folgt uns da natürlich, was der Chris gesagt hat, gilt natürlich gerne teilen, gerne weitersagen und ansonsten hören wir uns hier selbe Zeit, selbe Ort wie immer.
Danke für die Session. Ciao.